Biohacking. Was steckt dahinter? Ist es nur ein Selbstoptimierungswahn oder eine tatsächliche Erleichterung für deinen Alltag? Für Chris und Joe vom Pareto Health Podcast gehört Biohacking schon längst als der Geheimtipp zu ihrem Leben. Sie sind dadurch leistungsfähiger, haben mehr Energie für die Dinge, die ihnen wirklich wichtig ist. Sie erzählen heute ihre Tipps für deinen Alltag, kleine Dinge, die du verändern kannst, um dich ein Stückchen gesünder und auch stärker zu fühlen. Ganz viel Freude dabei. Listen and Move. Dein gesunder Podcast to go. Mit mehr Lebensenergie und innerem Frieden dein volles Potenzial leben. Ich bin Madeleine, eine Free Soul, Health Coach und Mentorin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit zwei Gästen heute, zwei Männern. Ich habe voll selten Männern. Hallo Chris, hallo Joe.
Hallihallo.
Schön, dass ihr da seid.
Hallihallo. Danke für die Einladung.
Danke auch. Wir sind schon voll warm gesprochen. Ich freue mich voll, weil ihr habt mich gerade interviewt, ne? Das heißt, wir können jetzt direkt schon mit einem Flow hier losstarten. Wir haben beide einen Gesundheitspodcast. Das ist schon mal ziemlich cool. Ihr beschäftigt euch viel mit Biohacking, Pareto. Das sind so Schlagwörter. Die sind sehr groß. Also ich würde gerne mal damit anfangen, dass ihr vielleicht sagt, okay, was bedeutet Biohacking für dich, also für jeden von euch? So eine Kurzdefinition, warum und was das in eurem Leben verändert hat, seit ihr das so betreibt. Ohne dann jetzt alle so Tipps frech aufzuzählen, die ihr kennt.
Dann bin ich mal so frech und fang an, weil man muss auch dazu sagen, dass Joe und ich tatsächlich zwar beide Biohacking betreiben, aber aus unterschiedlichen Gründen, mit unterschiedlichen Zielen. Ich kam tatsächlich darüber oder über meine chronische Erkrankung. Also ich hatte 2015 eine MS-Diagnose und habe dann da für mich entschlossen, langsam, auch nicht von heute auf morgen, ich beschäftige mich jetzt mal mit mir und meiner Gesundheit, das habe ich bis dahin nämlich nicht gemacht und verlasse mich nicht komplett auf das, was mein Arzt mir sagt oder was die Schulmedizin bei MS tun kann, sondern gucke eben, dass ich dort allumfänglich ja die Weichen stelle dafür, dass ich so lange wie möglich gesund bleibe und so wenig wie möglich Einschränkungen habe. Und über den Zweig bin ich dann tatsächlich irgendwann über diesen Begriff Biohacking gestolpert, der zu der Zeit in Deutschland noch sehr, sehr unbekannt war. Mittlerweile ist das ja doch, weiß ich nicht, liegt vielleicht in unserer Bubble, aber ich finde schon ein relativ großer, bekannter, bisschen trendy Begriff, ein Hype-Begriff. Und was ich gut finde, tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das auch für mich ein bisschen zeigt, dass die Leute sich für sich selbst nochmal mehr interessieren, mit sich selbst beschäftigen, Gutes für sich tun und sich nicht komplett verlassen auf das, was Therapeuten, Ärzte etc. sagen. Und für mich bedeutet Biohacking eigentlich nichts anderes, als dass ich mich, meinen Körper, meinen Geist dadurch kennenlerne, versuche so gut wie möglich zu verstehen, um dann eben in der Lage zu sein, beides so zu formen, wie ich mir das vorstelle, sprich leistungsfähig zu sein, in meiner Mitte zu sein, aber auch glücklich zu sein, das gehört für mich auch dazu. Es ist nicht nur irgendwie eine niedrige Herzfrequenz, eine hohe HRV und ein langer Schlaf, sondern auch einfach Happiness und Erfülltheit in meinem Leben mit dem, was ich tue und auch ein Leben nach meinen Werten. So. Und mich persönlich hat es sehr weit gebracht. Ich bin jetzt gerade letzte Woche 40 geworden und ich fühle mich insgesamt auf einem ganz anderen Level, also einem viel höheren Level als vor 15, 20 Jahren tatsächlich.
Oh, das Anti-Aging-Versprechen. Wir gehen gleich mal darauf ein, Joe.
Naja, rein optisch gerne. Weiß ich nicht, ob das so, das so funktioniert, aber innerlich ist es so. Joe, das kann übernehmen.
Ja, dann mache ich mal weiter, wo wir eventuell auch Gemeinsamkeiten haben, Chris und ich. Das ist auf jeden Fall dieser ganzheitliche Aspekt hinter Biohacking, denke ich. Ja, also, dass wir wirklich bei uns beiden geht's, und so sind wir eigentlich auch zusammengekommen und haben dadurch auch natürlich so diesen Pareto Health Podcast, den wir haben, zum Beispiel als Projekt, hat sich daraus kristallisiert, dass wir beide eigentlich so diesen ganzheitlichen Gesundheitsansatz fahren und es nicht nur darum geht, irgendwie fitter zu werden körperlich, na, und da irgendwie leistungsfähig zu sein, oder es geht aber auch nicht nur darum, irgendwie eine bestimmte Krankheit oder so zu besiegen oder ein starkes Immunsystem zu haben, sondern es geht auch, wie Chris gesagt hat, um Happiness, ja, um ein geiles, erfülltes Leben irgendwie, Leben nach den eigenen Werten. Für mich persönlich ist Biohacking vor allem auch Selbstbestimmtheit. Ich selber kümmere mich um meinen Körper, um meinen Geist, aber auch um mein Leben. Biohacking ist auch irgendwie ein Lifestyle, so für mich auch. Und vor allem so dieses Selbstbestimmte steckt da für mich stark hinter. Ich mache Selbstexperimente, ich probiere Dinge aus, bin offen für alles, für Yoga zum Beispiel. Ja, und schau, was sind die Dinge im Leben, die mich weiterbringen. Also bei mir geht es dann schon stark darum, mich weiterzuentwickeln, beziehungsweise ich bin dankbar dafür und ich glaube, ich habe da auch hart für gearbeitet. Ich bin erstmal auf einem richtig soliden Level in fast allen Bereichen, ob es jetzt Fitness angeht, Mindset angeht. Ja, auch das kann erstmal Biohacking sein. Erstmal auf eine gute Basis zu kommen, auch was den Schlaf zum Beispiel angeht. Und da bin ich, würde ich sagen, in allen Bereichen mittlerweile durch die letzten Jahre auf einem guten Level. Und jetzt geht es für mich so ein bisschen mehr um dieses Weiterentwickeln. So, wo kann ich noch ein bisschen was rausholen? Deswegen bin ich da, würde ich sagen, so in dieser Optimierungsphase. Ja, aber das in der wahrscheinlich viele Biohacker auch irgendwo sind. Aber das muss jetzt nicht unbedingt immer nur so diese letzten 20%, da sind wir bei diesem Pareto-Prinzip auch. Ja? Also bei uns geht es ja stark darum, erstmal so diese 80% die Grundlage aufzubauen, durch Biohacking auch oder durch gesunde Gewohnheiten generell. Es muss nicht immer nur Biohacking sein. Und dann so diese letzten 20% noch so das ein bisschen mehr rauszukitzeln für sich selbst. So, das ist dann natürlich nochmal so dieses tiefere Biohacking dann auch, mit richtig teilweise fancy und special Hacks, die wir dann vielleicht auch manchmal raushauen. Genau. Und bei mir geht's halt primär darum auch, mich weiterzuentwickeln und vor allem auch Performance im Sport dadurch dann auch zu verbessern, weil ich mache sehr, sehr viel Sport, auch teilweise eher so extremere Geschichten. Ob Triathlon ist so ein Langdistanz-Triathlon, ist jetzt ein großes Ziel von mir, wo mir Biohacking hilft, da einfach mein körperlich, mental richtig gut aufgestellt zu sein und das auch zu schaffen.
Es ist auch wichtig, wieder zu ergänzen, wir optimieren uns nicht des Optimierens wegen, sondern immer, weil wir das Nutzen als Tool, als Mittel, um das, was uns wirklich wichtig ist. Also, keine Ahnung, das mag jetzt die Arbeit sein, das mag die Familie sein, die Partnerschaft, die Freunde, um dafür einfach die Leistung oder die Energie zu haben und auch das Wohlbefinden zu haben, was es benötigt, um zum Beispiel gute Kontakte zu pflegen. Also wir machen das nicht des Optimierens wegen, weil das ist eine Sache, die ich mir tatsächlich manchmal anhören muss oder in Anführungsstrichen vorgeworfen bekomme, dass das so den Eindruck macht, als wäre unser Leben durchgetaktet und von A bis Z durchoptimiert und alles, was wir tun, dreht sich nur darum und wir hätten keinen Spaß zum Beispiel. Das ist natürlich nicht so. Also auch ganz nach Pareto, wir gehen auch feiern und wir trinken auch mal Alkohol und wir lassen auch mal was schleifen oder so. Es geht dann darum, den Großteil einfach im Griff zu haben. Die 80%, weil in der Regel reicht das aus, um erfüllt zu sein. Also und wir müssen auch so ein bisschen dazu sagen, dass man sich auch schnell überoptimieren kann. Also es gibt auch durchaus Menschen in der Szene, die es dann so hart übertreiben und die sich so darauf versteifen, dass es eher in die entgegengesetzte Wirkung, in die entgegengesetzte Richtung geht. So, das ist wie wenn du im Übertraining landest, wenn du so übermotiviert bist, dass du ständig zu viel trainierst oder zu intensiv oder dich nicht um deine Regeneration kümmerst. Und dann machst du ja eigentlich mehr kaputt und stresst dich mehr, als dass du positive Effekte da irgendwie mit dir nehmen, dass es mit sich gebracht wird.
Das ist halt irgendwie wirklich so ein Lifestyle, ne? Also es ist eher ein Lifestyle, als jetzt irgendwie ich mache jetzt mal das und das, und um da irgendwie immer ein Ziel mit zu erreichen auch. So, ne? Also vielleicht ähnlich wie ein bisschen beim Yoga, oder? Ja. Klingt vielleicht so parallel.
Gibt parallel, ja. Klingt nach dem ähnliches Ziel auch irgendwie so, ne?
So, ne? Also.
Ja, sehr interessant auch mit dem Selbstoptimierung, das ihr schon angesprochen habt, ist auch eine Frage, die hätte ich schon gestellt. Chris, danke schon fürs Beantworten. was, ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, aber das fände ich jetzt mal interessant, weil Biohacking, also biologisch hacken irgendwie, da gibt's doch bestimmt so Tipps, so wie Faustregeln vielleicht, so mach mal das hilft vielleicht schon, gibt's so Sachen. Das wäre die erste, kurz ja oder nein, ohne dass ihr jetzt schon die Tipps sagt.
Ich würde sagen eher, also da haben wir hatten das Thema vorhin auch schon mal, es kommt drauf an. Es ist mega abhängig davon, wo stehst du gerade, ja? Was sind deine Schwachstellen? Jeder hat ja so seine Baustellen. Wir kriegen halt häufig mit über den Podcast, über Rückmeldungen. Heutzutage haben die meisten Probleme mit zu wenig Energie. Denen fehlt Energie im Alltag. Und viele haben einfach ein Problem, ihr Stress im Griff zu haben. Also ein gutes Stressmanagement. Das sind eigentlich so zwei Säulen, die uns immer wieder unterkommen. Und da gibt's natürlich schon darauf zugeschnittene Hacks, die du anwenden kannst, die da helfen.
Okay.
Aber es gibt jetzt eigentlich, würde ich behaupten, keine Faustregel, die du jetzt jedem geben kannst, weißt du, die für jeden zutrifft und jedem hilft.
Aber es gibt eine Grundlage. Es gibt eine Grundlage. Es gibt eine wichtige Grundlage. Vielleicht können wir die teilen.
Folgendes Spiel quasi. Wir können von mir jetzt auch dieses Ziel mehr Energie und Stress vielleicht holen. Nehmen wir jemanden, der ist gestresst und der möchte gerne mehr Energie und macht vielleicht viele Sachen richtig, viele Sachen falsch. Und vielleicht wie so ein Ping-Pong, so kurz jeder quasi so ein Tipp, was würdet ihr sagen, ihr wisst es ja jetzt nicht, aber beispielsweise, wenn das und das gut ist, das kann schon mal ein Hinweis sein, quasi mindestens 8 Stunden Schlaf, keine Ahnung, was für Sachen ihr auch sagen wollt und dann immer so abwechselnd.
Wenn ich den Anfang machen darf, was mir sofort einfällt, wäre so dieses Thema Reibungsluste vermeiden, sprich, ich schaue mal in meinem Leben erst nicht, was kann ich hinzufügen, sondern was kann ich weglassen. Habe ich vielleicht Problematik mit dem Verdauen von Gluten? Ja, klassisches Beispiel. Oder, also es macht durchaus Sinn, mal auf seine Ernährung als allererstes gucken, ist jetzt mal meine Meinung. Mhm. Und mal zu sehen, sind dort vielleicht auch, also wenn ich mich zum Beispiel rein vegetarisch oder vegan ernähre, jetzt als Beispiel, sind dort vielleicht auch viele pflanzliche Lebensmittel dabei, die Antinährstoffe beinhalten, also Dinge, die irgendwo Entzündungen in meinem Körper hervorrufen oder die im schlimmsten Fall sogar ein Leaky Gut machen oder vielleicht habe ich sogar eine Unverträglichkeit bezüglich verschiedene Lebensmittel, weil das natürlich dafür sorgt, dass unser Immunsystem immer auf Hochtouren läuft, weil die Entzündungen natürlich bekämpft werden müssen und das zieht natürlich unendlich Energie. Also macht es durchaus mal Sinn zu gucken, was sind so 10%, 20%, 25% irgendwo, die ich erstmal weglassen kann, bevor ich irgendwas ändere. Das wäre mal so mein erster Step.
Nice.
Okay, Ping-Pong, ich bin dran, glaube ich. Ja. Tatsächlich würde ich das sagen, was du gerade schon so gesagt hast. 8 Stunden Schlaf. Es müssen jetzt nicht 8 Stunden Schlaf sein, aber ich würde das Thema Schlaf generell mal in den Raum werfen. Insbesondere hier Schlafhygiene. Also ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich fast alle, die jetzt hier zuhören und die jetzt das Gefühl haben, hey, okay, am Schlaf könnte ich bestimmt noch was rausholen, läuft nicht so optimal, ob es Einschlafprobleme sind, Durchschlafprobleme oder halt auch sonst die Energie am Tag, Tagesmüdigkeit, schaut mal auf Schlafhygiene. Also was ist jetzt Schlafhygiene, um das vielleicht mal ganz kurz anzuschneiden, ne? Es hat nichts mit frischer Bettwäsche oder so zu tun, ja, oder dass man das Schlafzimmer gesaugt hat, sondern es hat eher was mit, es ist eine Kombination aus verschiedenen Gewohnheiten oder Dingen, die man umsetzen sollte, damit der Schlaf und die Schlafqualität vor allem auch besser ist. Das ist sowas wie kein Smartphone die letzte Stunde oder die letzten 2 Stunden vor dem zu Bett gehen, um dieses blaue Licht möglichst zu vermeiden oder auch kein TV schauen. Das ist ja eigentlich eine Gewohnheit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber in meinem Umfeld, Eltern, Großeltern, 20.15 Uhr, bumm, Fernsehen, so ungefähr. Ne? Maximal schlecht für den Schlaf, wenn man dann um 21, 22 Uhr auch schlafen möchte. Ne? Das sind aber auch solche Sachen.
Gibt es so ein Minimum, wo du sagst, Schlaf, so viel Stunden Schlaf sollte man haben oder ist das auch komplett? Weil es gibt ja auch Theorien, man braucht keinen Schlaf, man macht über dem Tag verteilt immer Powernaps. Ja, ist genau. Da was dran oder nicht?
Kann funktionieren, aber nicht für den Otto-Normal-Menschen, der einen Job hat, der viele Verpflichtungen hat, der vielleicht sich noch verantworten muss für Kinder, für was auch immer. Da wird das nicht funktionieren. Für Leute wie, dadurch ist das, glaube ich, mal groß geworden, dieses Schlafen in kleineren Blöcken über den Tag verteilt von Cristiano Ronaldo, Superstar, Fußballspieler, dem wird alles hinter, also ohne ihn jetzt persönlich angreifen zu wollen, aber der hat eigentlich nur einen Job. Trainieren, essen, schlafen. So, seine Leistung abrufen. Der muss nicht einkaufen gehen. Der hat eine Nanny für seine Kids wahrscheinlich. So, der muss nicht putzen. Der kann das umsetzen. Die meisten Menschen können das nicht umsetzen, deswegen funktioniert es auch nicht. Minimum Schlafenszeit von Schlafmedizinern, die Wissenschaft ist sich da eigentlich relativ einig, 5 Stunden Schlaf. Also alles, was drunter geht, ist schnell problematisch, weil der Körper zu wenig Zeit dann auch in den relevanten Schlafphasen verbringt, zum Beispiel Tiefschlafphase, REM-Schlafphase und nicht die Aufgaben abarbeiten kann eigentlich, die er hat im Schlaf. Also ich vergleiche das immer gern mit einer To-Do-Liste auf der Arbeit. Ja, also wir haben eine To-Do-Liste, können 8 Stunden da auf der Arbeit sein und unsere To-Do-Liste abhaken und können dann nach den 8 Stunden sagen, hey, geil, war ein produktiver Tag, alles geschafft. So, mit dem Schlaf ist es ähnlich. Der Schlaf, unser Körper, unser Geist hat im Schlaf auch eine To-Do-Liste. So, und die muss abgearbeitet werden. Wenn wir dem Körper jetzt aber nur 3 Stunden Schlaf geben, so dann hat er überhaupt nicht die Zeit, die To-Do-Liste abzuarbeiten. Und das merken wir dann natürlich direkt, weil wir müde sind, weil wir uns nicht konzentrieren können und so weiter und so fort.
Deswegen das ist ein schöner Vergleich mit dieser To-Do-Liste. Das macht Schlaf wie so auch eine Aufgabe, wenn man so sehr leistungsfokussiert ist vielleicht. Man denkt, ich muss ganz viel arbeiten und Schlaf ist eigentlich zu lang. Nimmt viel zu viel Zeit weg von meinem produktiven Tag, dann zu sagen, nee, das ist auch eine To-Do-Liste, eine Aufgabe. Cool, also habe ich so noch nicht gehört. Das ist cool, ja.
Man kriegt das ja häufig nicht mit beim Thema Schlaf, weil, oder man hat das nicht so bewusst, dass da ja viel passiert, weil Schlaf ist ein unbewusster Prozess. Also unser Bewusstsein schaltet sich aus im Schlaf. Und das ist ja auch gut so, weil dann kann sich der Körper wirklich auf diese ganzen Prozesse konzentrieren. Aber uns ist sehr häufig, oder vielen Menschen ist das nicht überhaupt, dadurch ist denen nicht, die wissen nicht, was passiert eigentlich im Schlaf. Ne? Und das ist auch ein Feld, was noch nicht so gut erforscht ist tatsächlich, was da eigentlich alles so passiert. Aber es passiert halt viel und dementsprechend ist Schlaf auch produktiv. Erholung ist produktiv. Schlaf ist der wichtigste Erholungsprozess. Ne?
Cool. Und auch einer, den du sehr einfach, finde ich zumindest, mit kleinen Änderungen und Anpassungen hast du einen Riesenhebel und kannst den sehr, sehr gut beeinflussen, wenn du ihn denn eben als Priorität siehst. Und damit tun sich viele Leute noch schwer, die halt dann wirklich so die Einstellung haben, ja, ich muss halt schlafen, so, das ist was Unproduktives und diese Zeit will ich eigentlich nicht verschwenden, so. Oder so Sprüche wie, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, haben ja auch viele Leute in sich drin, ne? Und das ist schade, da versuchen wir auch die Leute so ein bisschen hinzubewegen, dass man das einfach als Fokus sieht, als Prio sieht.
Habst du vielleicht, Chris, du wärst ja quasi dran im Ping-Pong, hast du einen Biohacking-Tipp zum gerne aufstehen?
Zum gerne aufstehen? Ja, tatsächlich, was mir da einfällt, was zumindest mir sehr gut hilft, ist, dass ich, also das ist spannend, ich versuche immer, auch wenn ich keinen guten Tag hatte, die letzten paar Minuten, die letzten 5 bis 10 Minuten des Tages, meistens, wenn ich ins Bett gehe oder im Bett liege, einen positiven Abschluss für den Tag zu finden, dankbar zu sein, wenn ich nicht sowieso gerade ein Abendjournal fülle, wo ich dann wirklich aufschreibe, was sind die Dinge, wofür ich dankbar bin, was hat gut funktioniert, was kann ich besser machen und. Ich versuche das regelmäßig zu machen, manchmal habe ich abends auch keine Lust und dann liege ich im Bett und versuche trotzdem den Tag positiv abzuschließen, dankbar zu sein und in dem Zuge mir etwas zu suchen von dem folgenden Tag, den ich idealerweise schon davor geplant habe. Also ich weiß, was morgen ist. Ich weiß, welche Drews anstehen. Ich weiß, welche Termine anstehen, um mir da was zu suchen, auf das ich mich freue. Das ist natürlich auch wichtig, etwas zu haben, für mich zumindest jeden Tag, auf das ich mich freuen kann, ob das der Spaziergang ist, der Gymbesuch, Kaffee mit einer Freundin, whatever. Und mit diesem Gedanken gehe ich ins Bett und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit diesem positiven Gedanken und mit dieser Vorfreude ins Bett gehe, dass das häufig der erste Gedanke und das erste Gefühl ist, was ich auch habe, wenn ich aufwache. Und es hilft mir dann oft morgens dabei tatsächlich auch Motivation zu spüren und rauszukommen. Natürlich spielen da andere Faktoren mit rein. Es macht schon einen Unterschied, ob es jetzt gerade Juli ist und ich wache mit der Sonne auf und es sind draußen irgendwie schon 18 Grad oder ob es Mitte Dezember ist, draußen regnet, es ist neblig, es ist kalt und ich habe ein langes Meeting vor mir, auf das ich keine Lust habe. Also da merke ich schon Unterschiede. Aber mir hilft dieser Trick auf jeden Fall, morgens aus dem Bett rauszukommen, definitiv.
Okay.
Ich habe aber noch einen, wenn du magst, wenn wir noch beim Ping-Pong sind, es sei denn, mein Job ist jetzt schon dann und ich muss abgeben.
Muss ich kurz überlegen, warte. Ja, okay, das Ping und Pong gleichzeitig machen.
Also wir hatten jetzt die Reibungsliste vermindern. Wir hatten auf guten Schlaf achten. Und was für mich als nächstes käme, wäre im Prinzip die Rohstoffe aufzufüllen, ja, und zu messen. Also der Biohacker misst. Ja, der Biohacker sagt, du kannst eigentlich nichts optimieren, was du nicht misst. Kannst du schon theoretisch, aber du optimierst halt ins Blaue. Und wir versuchen halt immer. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich mache gerade so ein Selbstexperiment mit einer relativ neuen Firma. Die bietet dir Tests an für verschiedene Werte, sprich Vitamin D-Haushalt, Omega-3-Haushalt und so ein paar Geschichten. Kannst du mit so einem Prick-Test, also so einem kleinen Blutstropfen über die Fingerkuppe, kannst du das einschicken. Und die machen genau das, was wir häufig tun, wenn wir testen. Das heißt, die machen jetzt einen Test meines aktuellen Zustands. Dann gucken wir, wo sind Mängel, zum Beispiel bei Omega-3, bei Vitamin D3. Dann supplementierst du 3 Monate lang gegen diese Mängel und machst dann einen Retest, um zu gucken und zu validieren, hat das, was du da jetzt gemacht hast, funktioniert.
Hey, so genau sowas suche ich. Kannst du das irgendwie schicken? Ich verlinke das. Ich will die ganze Zeit das auch schon selber machen. Mega.
Gerade ganz frisch gemacht, vorgestern. machen nice, wir auch einen Podcast jetzt drüber. Aber das ist so dieses Konzept, ne? Testen, Änderungen. Und dann retest und validieren. So, und ich bin der Meinung, gerade wenn du anfängst mit Biohacking und dich mit dir selbst zu beschäftigen, solltest du mal einen Status quo aufnehmen. Nicht nur nach Gefühl, sondern du solltest, zumindest ist das meine Meinung, wir nutzen beide einen Fitness-Tracker oder einen Gesundheitstracker eher, der dir schon viele Werte mit auf den Weg gibt. Und die sind mittlerweile von der Technik natürlich noch nicht vergleichbar mit einem Schlaflabor, klar, aber sie kommen der Sache schon näher und du kriegst schon so einen ungefähren Eindruck, wie steht's aktuell zum Beispiel um deine Herzrate, deine Ruheherzfrequenz, deine Herzratenvariabilität, Schlafdauer, Schlafqualität und. Und das kannst du natürlich auch machen für Rohstoffe, ne? Also eben, wie sieht's in deinem Körper aus, wie gut ist der versorgt mit dem, was er braucht, um reibungslos zu funktionieren. Und das wissen viele Menschen einfach nicht. Da hast du wieder dieses Thema, wie viele Nährstoffe sind denn überhaupt noch heute in unserer Nahrung drin? Ich habe jetzt schon so häufig Berichte über Studien gelesen, die von 50-80% weniger als vor 60, 70 Jahren sprechen, was natürlich eine Menge ist. So, und wenn du dann on top noch einen stressigen Alltag hast oder du hast eine chronische Erkrankung wie ich, die auch Nährstoffe zieht, ganz einfach, komme ich zum Beispiel persönlich um eine gewisse Supplementierung überhaupt nicht rum. Ja, und als Deutscher bin ich der Meinung, kommst du auch vor allen Dingen im Herbst und im Winter selber, auch wenn du gesund bist, um eine Supplementierung mit Vitamin D3 nicht rum, wenn du kein Fisch isst, auch um Omega-3 und Magnesium sowieso. Also so diese drei Dinge sind für mich essentiell. Long story short, was ich sagen will, ich denke, der dritte Punkt ist es wichtig, mal Status-Quo-Aufnahme zu machen, gucken, wo stehe ich, was auch Schlaf angeht, Schlafqualität, Schlafquantität, aber auch was meine Ernährung angeht, meine Rohstoffe angeht, wie gut bin ich versorgt. Weil du merkst oft gar nicht, wenn irgendwas fehlt. Wenn irgendein Rohstoff in deinem Körper fehlt, dann wird irgendeine Funktion in deinem Körper vielleicht runtergefahren oder abgeschaltet. Du kriegst es aber jetzt eventuell gar nicht mit. Im schlimmsten Fall halt in 20 Jahren durch irgendeine Erkrankung, die dich dann halt umhaut. Ne? Deswegen ist das für mich, wäre das so der dritte Step. Mal gucken, wo stehe ich, was muss ich tun?
Ja, das finde ich auch interessant, weil bei mir kommt natürlich so das Yoga-Dings dann, hey, Intuition und subjektiv und warum immer diese Wissenschaft von außen, die mir sagt, wie es mir geht. Also ich sollte das ja wissen. Gleichzeitig sehe ich das voll, weil du musst halt eine ultra krasse Körperverbindung haben, um so Sachen zu fühlen. Und das haben viele nicht. Ich weiß auch nicht, wie viel Vitamin D ich habe. Das kann ich nicht spüren, sozusagen. Vielleicht kann man sich dahin trainieren. Ich würde zumindest gerne daran glauben. Aber finde ich einen ganz wertvollen Tipp. Meine Schwester ist auch immer so drinne. Die kommt dann um die Ecke mit, ey, Madeleine, wie sieht's denn aus mit Schwefel? Ich so, was? Schwefel? Was? Und macht da immer auch irgendwelche Tests. Sie hat jetzt vom Haarmineralöl-Test erzählt. Ich weiß nicht, wie ist das im Vergleich jetzt mit dem, was du erzählt hast? Kennt ihr das? Fingerkuppe versus Haare für dieses also Status Quo-Aufnahme?
Haare musst du dir vorstellen, gerade bei Frauen. Ich meine, je länger deine Haare sind, desto länger in die Vergangenheit kannst du zurückgehen, wie deine Versorgung auch mal war. Also ich kenne das zum Beispiel von Drogentests. Ne? Mhm. Du kannst zum Beispiel Stand heute, wir sind ja am Diskutieren, Cannabis zu legalisieren nächstes Jahr. Und die Polizei hat immer so einen Quicktest dabei, normalerweise bei ihren Straßenkontrollen und messen sich so oft die gängigsten Drogen, unter anderem eben auch THC, Cannabis. Was die machen, ist eine Urinprobe zu nehmen und die Abbauprodukte von THC zu messen. Ja, also du kannst ja solche Werte kannst du messen über Urin, über Blut, aber auch über die Haare. So. Hm. Und Urin und Blut gibt dir immer nur einen relativ kurzen Zeitraum. Also für die Polizei, für die Staatsanwaltschaft, dass die wissen, okay, wie lange konsumierst du wie viel zum Beispiel? Aber Haare geben dir oft so pro Monat oder pro Zentimeter einen Monat. Das heißt, wenn du ganz lange Haare hast, Alter, sammeln sich, und du wärst jetzt zum Beispiel Drogenkonsument, genau, könnte man dir ein Profil erstellen über deinen Konsum der letzten Jahre. So. Verrückt. Und das ist natürlich bei anderen Tests genauso. Also Blut und Urin ist viel, viel aktueller. Was ist momentan in deinem Körper vorhanden? Oder auch Zellen. Du kannst ja auch interzellular messen. Es ist alles, das muss ich dazu sagen, es ist alles sehr viel komplizierter, als wir das darstellen. Also wir vereinfachen das sehr, diese ganze Thematik, Rohstoffe etc., Vitamin D, Omega-3 und so. Aber das ist ja auch oft so ein Problem, dass du zum Beispiel Magnesium zu dir nimmst, in einer hohen Dosis oder in der Menge, die man empfiehlt, sagen wir mal 400 Milligramm, aber du weißt nicht, kommt das alles in deiner Zelle an oder kommt so viel, wie du brauchst, in deiner Zelle an. Das ist auch nur Mutmaßung. So, weißt du? Deswegen meine ich, das ist so viel komplexer. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich kenne diese Tests und es gibt auch, ich glaube, Joe, der Body-Clock-Test ist auch eine Haarprobe, wenn ich mich nicht irre, ne? Wo das einfach mehr Sinn macht, die Haare zu nehmen als Blut oder Urin.
Genau, bei dem Body-Clock-Test, um das vielleicht zu erwähnen, das ist so ein Test, auch ein super wichtiges Thema tatsächlich. Da geht es um den Chronotypen. Ja, was für ein Schlaftyp, was für ein Chronotyp bin ich? Ja, also wie tickt mein Körper quasi in Bezug auf unsere 24 Stunden in Welt, in der wir ja leben. Manche habt ihr vielleicht schon mal gehört, manche Menschen sind eher so Frühtypen, Frühmenschen, können morgens gut aufstehen, haben direkt Energie. Manche brauchen einfach irgendwie bis 10 Uhr auch Schlaf und kommen dann erst so in die Gänge. Das hängt mit dem Chronotypen zusammen und da kann man zum Beispiel auch mal einen Status Quo aufnehmen lassen über diesen Body Clock Test. Da wird ein Haarfollikel genommen, analysiert und dann wird geschaut, was bist du für ein Typ. Das ist auch wieder so eine Mess. Also so,
ja,
so
wie
eine
kriegt man das Messmethode raus? Also ich war mir nie sicher, ob das so Ausreden sind oder ob das wirklich ein Typ ist. Du sagst, es ist wirklich so Nachteule, Frühaufsteher, ist wirklich ein Typ.
Und man gibt kann es ist ja, also ist auf jeden Fall teilweise biologisch in dir drin. Ja, also man kriegt über so einen Test raus oder man kann auch einfach mal, unsere Welt ist, das muss man ja so sagen, unsere Welt ist auf Frühaufsteher ausgelegt, immer noch. Mhm. Man kriegt es ja eingeprägt im Kindergarten schon, in der Schule. Morgens 8 Uhr spätestens geht die Schule irgendwie so los, ne? Mhm. So, Jobs, das bricht ein bisschen mehr auf jetzt durch dieses Homeoffice und flexible Arbeitszeiten und so, aber eigentlich auch. Mhm. Morgens um 7-8 Uhr geht es los, spätestens, für viele noch früher. Und das ist nicht gut für sehr viele, da ist die Wissenschaft sich eigentlich auch mittlerweile einig, ja, dass man sagt, hey, dieses Leben entgegen der eigenen inneren Uhr, man nennt sie auch die innere Uhr, also wir haben alle so eine innere Uhr in uns, in jeder Zelle steckt eigentlich eine kleine innere Uhr, ja, also diese ganzen Prozesse in unserem Körper, wir meinen zwar, dass wir das jetzt steuern, dass wir Hunger haben, so, oder durch unsere Gewohnheiten oder müde werden, aber das ist eigentlich alles, der Körper hat da so seine eigenen Prozesse und die basieren halt auch auf dieser inneren Uhr, also es ist ein komplexes biologisches Thema. Man kann das ein bisschen beeinflussen, aber nicht grundlegend verändern eigentlich. Also du wirst, ich zum Beispiel bin eher so ein Frühtyp. Ich habe immer Probleme, wenn es dann daran geht, nachts oder so irgendwas zu machen, zu arbeiten oder so. Ich bin da platt, ich bin da müde, ich kriege das auch nicht, ich kann da auch meinen Rhythmus nicht ändern. Also es funktioniert
mal. Kann man das so subjektiv spüren? Weil ich frage mich so, was ist so quasi Faulheit, schlechte Gewohnheit, zu spät ins Bett zu gehen und deshalb kommt man quasi morgens nicht raus und denkt, man würde gern bis 10 Uhr schlafen oder so. Also wie kann man jetzt ohne den Test, da sind wir bei subjektiv, Intuition, unverfälscht möglich wahrnehmen, welcher Typ man ist? Wo gibt es da so ein paar Urlaub. Hinweise?
Ja, 2 Wochen Urlaub machen und in dem Urlaub mal wirklich so dieses Thema Schlaf auch vor allem zu priorisieren und dann zu schauen, im Urlaub hat man keine Verpflichtungen, man kann sich komplett auf den eigenen, nach den eigenen Vorstellungen, nach dem eigenen Rhythmus, was der Körper ihm auch vorgibt, wann werde ich müde, wann werde ich wach, kann man einfach so umsetzen, ne? Also und sich darauf auch mal zu fokussieren, sich da auch mal bewusst mit zu beschäftigen und dann in den 14 Tagen zum Beispiel und mal gucken, was ist der Rhythmus, den mein Körper mir vorgibt? Wann werde ich abends müde? Wie lange schlafe ich morgens? Ist das noch genau so, wie ich eigentlich auch in meinem Alltag mit Job etc. Schlafe oder lebe? Oder ist es anders? Na, ist es vielleicht um 2 Stunden verschoben oder um 3? Oder na, und dann kriegt man eigentlich ganz gut raus, zum Beispiel, was ist man so für ein Typ?
Und empfiehlt sich dann halt, warte kurz noch, kein Fernsehen sowas zu gucken, also quasi eigentlich ein Schlafhygiene zu betreiben, muss raus, weil weißt du, was ich meine, sonst guckt man 3 Stunden Fernsehen bis 12 und denkt, oh, jetzt bin ich aber eine Nachteule oder weißt du so.
Das ist ja das Ding, dass ich ja voll, das ist das Ding natürlich, dass die Menschen heutzutage, und ich will mich da jetzt auch gar nicht von irgendwie, manchmal muss ich mir auch selbst in die Nase packen, so, ne? Dass wir uns natürlich durch gewisse Gewohnheiten, durch gewisse Themen, gerade was so dieses ganze digitale Medien, soziales Leben, das auch feiern gehen, essen gehen, ja, dass wir da Dinge umsetzen, die natürlich jetzt so für unseren Chronotypen, ja, maximal irgendwie nicht schlecht sind. Das ist generell nichts richtig oder falsch, so, aber schon dafür sorgen, dass wir nicht 100% im Einklang mit unserem Körper leben. Mhm. Also gerade dieses ganze Thema soziales Leben. Wir haben es so oft bei uns auf dem Podcast, wo wir sagen, hey, das und das müssten wir eigentlich jetzt machen. Das ist so, das wäre so wertvoll, auch für die Gesundheit. Das wird so viel Energie bringen. All das, was wir eigentlich wollen. Aber wie bringen wir es in Einklang mit einem sozialen Leben, ja, mit Feiern gehen, mit der Familie treffen, die vielleicht gar nicht die kompletten anderen Lifestyle haben. So, es ist häufig nicht so einfach. Da muss man ein bisschen abwägen auch, was ist einem dann wichtiger, ne?
Und du hast natürlich dann den Aspekt, dass, ich sag mal, soziale Kontakte, also auch das Thema, was wir rausbekommen haben, wir haben mal gesprochen über die Blue Zones, ne, also diese, wie viel sind es, 7 oder 8 Länder in der Welt, wo die Menschen besonders alt werden und auch noch gesund alt werden. Man hat dann versucht herauszufinden, was sind so die Gemeinsamkeiten, ne? Was machen die, was andere Länder vielleicht nicht machen, dass die so alt werden. Und ein sehr großer Aspekt war davon, dass dort sämtliche Generationen noch integriert sind, in der Gesellschaft, in der Familie und auch ältere Leute dort immer noch eine Aufgabe haben und gebraucht werden. Also entweder, wenn sie körperlich noch so fit sind, machen sie den Acker, also irgendeine körperliche Tätigkeit, ja, oder sie wohnen ja auch oft noch unter einem Haus, nur so wie es bei Joe ist, mehrere Generationen jetzt irgendwie in einem Haus Und dann spielen die zusammen Buhl oder trinken gemeinsam Wein oder sie haben die Verpflichtung oder die Aufgabe, auf die Enkel aufzupassen etc. Und das, diese soziale Integration und dieses Gebrauchtwerden ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor für deine Gesundheit, für deine Happiness. Und ich glaube, dass dieses Thema, ich kenne es leider selbst tatsächlich, Einsamkeit, Loneliness, sehr, sehr schädlich für dich sein kann. Es gibt Studien, die zeigen, dass du durch Einsamkeit zum Beispiel anfälliger wirst für Viren. Es hat also gar nichts zu tun mit deiner Ernährung, mit deinem Eisbad, deinen Spaziergängen, whatever, sondern einfach nur, wie steht's um dich und dein Herz? Wie geht's dir gerade? Hast du Social Connections, die irgendwie helfen? Wir hatten auch häufiger schon mal hier das Thema, dass wir uns morgens verabredet hatten für einen Podcast. Sagen wir mal sonntags morgens, 9 Uhr, relativ früh. Und waren beide am Tag vorher, am Abend vorher irgendwie sozial unterwegs, waren essen, waren feiern, haben uns mit Leuten getroffen, hatten beide eher weniger Schlaf, vielleicht sogar einen Kater, aber haben uns trotzdem gut gefühlt, wegen dieser sozialen Connection, die wir am Tag vorher hatten. Da siehst du halt, wie krass das, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das geht vielen, auch Biohackern, so ein bisschen durch die Lappen, dass das ein essentieller Bestandteil ist von der Gesundheitsoptimierung. Mhm. Ja. Bei diesem Thema Chronotyp, was wir hatten, würde ich gerne noch mit dazu sagen, dass wir auch überzeugt sind davon, dass wenn die Gesellschaft oder das Arbeitsleben die Chronotypen wirklich berücksichtigen könnte und würde, dann würden sie, glaube ich, sehr viel Geld sparen, weil es einfach weniger Krankheitstage gibt, weil die Leute auch leistungsfähiger sind. Ich meine, es gibt natürlich Jobs, die zum Beispiel die Pflicht einer Nachtschicht mit sich bringen. Ich meine, es gibt LKW-Fahrer, die dafür sorgen, dass du deine Pakete kriegst, dass du deine Post kriegst, ne, dass du deine Lebensmittel kriegst. Die kannst du ja nicht streichen, aber langfristig machst du dich halt kaputt, machst du dich einfach krank in so einem Job. Du kannst zwar, es gibt Vorkehrungen, die du treffen kannst, um die Auswirkungen einer Nachtschicht so wenig schlimm wie möglich zu machen, aber de facto ist es halt komplett gegen unseren Rhythmus. Und du kannst noch so eine Nachteule sein, eine Nachtschicht, macht dich nicht gesünder. Also das ist Fakt.
Ja, die Kombi ist, ich sag mal so, um das vielleicht zu ergänzen, es gibt Menschen, die schon in der Nachtschicht gut performen können und für die es gut funktioniert. Aber das Ding ist, dann müssten sie auch wirklich immer in der Nachtschicht arbeiten. Sprich,
ja, das habe ich gerade so gedacht. Bis von den zwei Gesellschaften teilen quasi die Nachteulen, arbeiten grundsätzlich immer nur nachts. Und dann haben die auch genug Leute, wo sie sich mit treffen können.
Theoretisch, ja. Weißt du, so, der Switch, das funktioniert nicht. Ja. Dieses Conti-Schicht heißt es, glaube ich. Frühschicht, 2 Tage, dann 2 Tage Tagschicht und dann irgendwie oder Spätschicht und 2 Tage Nachtschicht. Dieser Wechsel, da kommt der Körper nicht hinterher. Das ist maximal schlecht. Und ich glaube, da müssen wir, wenn es um das Thema Schichtarbeit geht, auf jeden Fall irgendwie gucken, dass sich da Lösungen finden, weil die Menschen sich da wirklich kaputt machen. In jungen Jahren kann man das häufig noch gut überstehen und dann, umso älter man wird, kommen ja immer mehr Probleme. Der körperliche Zerfall, der natürliche, ja, also es ist, wir altern, irgendwann tritt dieser körperliche Zerfall ganz automatisch ein. Und eine Nacht, also dieses Schichtarbeit und Leben entgegen des eigenen Rhythmus ist eigentlich wie so ein Brandbeschleuniger. Ja, also man macht dann auch ganz, kommt schnell in so einen Trott, dass man ganz viele gesunde Gewohnheiten auf einmal nicht mehr umsetzt, weil man hat vielleicht die Energie nicht dafür, sich jetzt mal eine halbe Stunde Yoga zu machen oder Sport generell, sich zu bewegen oder um gesunde Ernährung zu kümmern. Ja, und zack, 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 bist es wie so ein Lauffeuer, bist in so einem Teufelskreislauf.
Kriegen wir es hin, dass wir kurz die Tipps gerade einmal so wiederholen? Mit was haben wir losgelegt? Der erste Tipp,
den man gesagt hat. Den Reibungslusten zu vermindern, also die Dinge zu suchen.
Mit den Reibungsverlust.
Sorry, mein Hormonhaushalt ist durcheinander.
Dann kam Schlaf, oder?
Dann kam der Schlaf, dann kam
mindestens 5 Stunden aufzufüllen. Quasi. Rohstoffe,
mindestens 5 Stunden beim Schlaf. Ja. Lass uns nochmal kurz beim Schlaf. Mindestens 5 Stunden ist so echt das, aus meiner Sicht, das Max, das Minimum.
Ich würde sogar 6. Also für mich, wenn du mich fragst, wäre die Antwort 6. Minimum.
Ja, würde ich auch sagen. Also mindestens 6 für alle, die auch ein bisschen aktiver sind. Hoffentlich sind hier viele, die das hören, auch ein bisschen aktiver. Schlaf okay. so viel ihr braucht. Ja, ja, sich auch nicht mit einem Wecker immer wecken lassen, so, ne? Also so aus dem Schlaf rausreißen lassen. Da ist das ja. Potenzial für Schlafmangel echt groß.
Okay. Dann nächster Tipp. Hier dann mit den Tests,
die Tests und auch einmal dann Blut-Test Rohstoffe auffüllen, wenn da irgendwas ja. fehlt. Einfach mal gucken nach Mineralstoffen, nach Vitaminen, ja. nach Spurenelementen, gesunden Fetten, gucken, wie ist deine Makroaufteilung. Ich habe zum Beispiel gemerkt, vor kurzem, da haben wir drüber gesprochen, dass ich viel zu wenig Protein zu mir nehme. Habe ich erst gemerkt, dadurch, dass ich getrackt habe, was ich mal so 2 Wochen lang, was ich so zu mir nehme. Das ist schon wichtig, das mal auf dem Schirm zu haben.
Und dann wieder Schlaf-Chronotypen rausfinden, seine innere Uhr.
Status-Quo-Aufnahme, also das ist sehr vielfältig. Da kann man auch viele Sachen ansetzen. Da geben wir dann bei uns, also wer da Interesse hat, kann da vielleicht auch nochmal bei uns dann so reinhören oder so. Weil das ist auf jeden Fall eine Sache, ich würde die gerne auch nochmal immer unterstreichen, weil das ist super wichtig, da tatsächlich mal so für sich herauszufinden, wo stehe ich denn? Und das auch ehrlich. Und das kann natürlich jetzt auf der, sage ich jetzt mal, auf der objektiven Basis funktionieren, mit Tracking, mit so Tests und so weiter. Aber, und das vielleicht auch noch so als einen kleinen Hack, der gibt mir persönlich so unglaublich viel. Und ich teile das mit jedem meiner Coaches und sage, hey, mach das bitte, setz das bitte um. Morgens in den Spiegel schauen, sich selbst in die Augen schauen, hey, wie geht's mir heute? Wo stehe ich? Weißt du, das mal zu machen, jeden Morgen. Und dann gehst du nämlich jeden Tag für dich selbst in diese Reflexion rein, wie geht's mir wirklich? Und wenn man sich dann ein bisschen mehr darin übt und man macht das mehr und mehr, dann bekommt man auch sein eigenes Körpergefühl und auch dieses, wie geht's mir? Man beschäftigt sich damit, man bekommt das so ein bisschen zurück, was man, was aus meiner Sicht viele über Jahre verloren haben in unserer modernen Welt durch diese Reizüberflutung, viel im Außen, morgens direkt Smartphone aufmachen, was machen andere so. Man ist eigentlich sehr im Externen und nicht so viel bei sich selbst. So. Das vielleicht noch so als Tipp für dieses Thema
Status. Ich finde auch Selbstdialog generell cool. Also ich stehe eigentlich immer mit einem Selbstgespräch auf.
Ich auch.
So unbewusst stehe auf und sage so, hey Madeleine, ich so, oh komm, warum gehst du jetzt so scheiße? Es ist so toll, komm jetzt. Oder manchmal so, oh geil, heute toll. Also egal was ich gerade so fühle, wird dann einmal laut ausgesprochen. Und dann kann man sich so selber schon Tipps geben, falls man die gerade braucht. Ist irgendwie lustig. Und dann denke ich darüber nach, was ich mache, muss eh lachen. ja, voll cool. Habt ihr noch, ich würde gleich auch irgendwann schon in die 3 Tipps to go gehen, gibt's jetzt aber vorher noch so ausführlichere Dinge, wo ihr jetzt nochmal auf jeden Fall das sagen wollt, Thema Biohacking und Pareto.
Ich würde tatsächlich gern ein Thema noch kurz anbringen, was mittlerweile auch mehr Aufmerksamkeit bekommt, aber bei vielen Menschen noch nicht so richtig angekommen ist, und das ist einfach die Atmung. Ist ähnlich wie Schlaf, passiert bei vielen Leuten auch eher so unterbewusst. Sie haben nie so richtig gelernt, was bedeutet es auch, richtig zu atmen. Welchen Einfluss hat deine Atmung auf dein Nervensystem? Gerade wieder Thema Sympathikus, Fight or Flight oder Parasympathikus, Rest and Digest. Und da macht die Atmung viel. Und man weiß es mittlerweile, viele Menschen atmen sehr flach, sehr schnell. Sorgt natürlich dafür, dass die Herzfrequenz hochgeht, dass du eher alarmiert bist, dass der Sympathikus getriggert wird. Und dort zu wissen, dass es zum Beispiel wichtig ist, durch die Nase zu atmen, ja, dass die Nase zum Atmen gedacht ist und der Mund ist eher gedacht zum Küssen, zum Essen, whatever, aber nicht zum Atmen. So, und ich zum Beispiel, ich muss nach wie vor, klingt strange, machen aber auch viele Biohacker, ich mache es nach wie vor seit 3 Jahren jede Nacht, ich klebe mir den Mund zu nachts, weil ich tendiere zum Mundatmen. Das ist so ein bisschen auch Typensache, hängt auch ein bisschen damit zusammen. Wie es um deine Nase steht, wie frei die auch ist, wie gut du da auch Sauerstoff aufnehmen kannst. Bei mir ist jahrelang, wenn ich es nicht gemacht habe, sonst der Mund aufgegangen. Das sorgt einfach für eine nicht effiziente Atmung. Das sorgt dafür, dass der Sauerstoff, den du zu dir nimmst, nicht vernünftig an den Zellen ankommt. Und es hat auch tatsächlich sehr, sehr negativen Einfluss auf deine Mundhygiene. Also dadurch, dass der Mund dann austrocknet, hast du zum Beispiel höhere Anfälligkeit für Karies etc. Da kann ich wirklich empfehlen, sich mal auf Nasenatmung zu konzentrieren, zuerst im Alltag. Den Mund kannst du dir, wenn du das möchtest, viele, also da kann nichts passieren, aber vielen ist das unangenehm, kannst du dir mit so medizinischem Tape dann zukleben und eigentlich sollte irgendwann dein Körper sich so dran gewöhnen, dass es auch ohne das Tape dann automatisch nachts macht. Mhm. Gerade Leute, die zum Schnarchen neigen und Leute, die mit Schlafapnoe zu tun haben, gerade für die ist es besonders wichtig, auf eine Nasenatmung zu achten, auf eine gleichmäßige, tiefe Nasenatmung, so dass sich nicht der Brustkorb und die Schultern heben, sondern, und das ist ja auch beim Yoga ein sehr zentraler Punkt, der Bauch nach außen wölbt. Quasi in den Bauch atmen heißt ja nicht, dass die Luft in den Bauch geht, sondern heißt, dass sich deine Organe quasi nach außen drücken und dadurch der Bauch wölbiger wird. So. Ja. Und du kannst halt, da rede ich jetzt wirklich nur von dem alltäglichen Atmen, von der alltäglichen Sauerstoffversorgung. Du kannst natürlich sehr viel noch mit gezieltem Breathwork machen. Es gibt wahnsinnig viele Atemübungen. Sehr bekannt ist Wim Hof, der eher auf den Sympathikus geht, weil er eine gezielte Hyperventilierung anstoßt und dich mit Stresshormonen versorgt, was du als Mensch, der gestresst ist, eher vermeiden solltest. Das war ein hormetischer Stressor, der langfristig dich stressresistenter macht, dich aber im Moment erstmal noch vollflutet mit Cortisol, mit Noradrenalin und mit Adrenalin. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele Übungen, die mir sehr helfen zur Aktivierung des Parasympathikus, wie zum Beispiel ein Box-Breathing oder eine 4-7-8-Methode. Die haben meistens so den Hintergrund, dass die Ausatmung länger dauert als die Einatmung und dadurch auch deine Herzfrequenz sinkt. Beim Einatmen geht sie hoch, beim Ausatmen geht sie runter. Und Atmung ist was sehr Unterschätztes mit einem sehr, sehr großen Input, sowohl negativ als auch positiv.
Ja, absolute Atemliebe, also unterschreibe ich voll.
Die gute alte Atemliebe.
Ist so crazy einfach, ja. Bist du happy damit, Joe, oder liegt dir, brennt dir noch gerade irgendwas?
Nee, total, kann ich unterstreichen. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich durch Chris ist da so im Biohacking tatsächlich auch schon so ein bisschen länger unterwegs als ich. Ich komme eher so aus dem Fitnessbereich, aus dem Schlaf-Coaching, Schlafoptimierungsbereich. Und Nasenatmung ist was ich durch Chris auch erst so richtig präsent auf den Tisch bekommen habe und seitdem umsetze und extrem positive Effekte bei mir auch sehe. Also ich mache es erst so seit anderthalb Jahren eigentlich, dass ich mich da mehr darauf fokussiere. Mega geil, sollte jeder mal ausprobieren.
Cool, danke. Dann, ihr dürft doch weiterreden, aber lasst uns in die drei Tipps to go übergehen. Okay, ihr beiden, die Abschlussworte der Podcast-Folge quasi. Drei Tipps to go. Wieso Kaffee to go? Also jetzt wirklich möglichst kurz, prägnant auf den Punkt gebracht zum Mitnehmen, also etwas, das man gut umsetzen kann. Gerne vielleicht jeder ein und vielleicht kriegt ihr einen zusammen hin, oder? Als Team. Probiert's mal aus. Okay.
Willst du starten? Soll ich starten?
Mach du mal.
Okay, ich starte mit dem Tipp blaues Licht am Morgen, beziehungsweise Tageslicht am Morgen. Also aufstehen und so früh es geht, ja, jetzt im Winter ein bisschen schwieriger, ja, aber so früh es geht, Tageslicht an die Augen lassen und das dann mal mindestens 10 Minuten, wenn der Tag wirklich schön ist und es ist nicht regnerisch, nicht bewölkt, eher so 20, 30 Minuten, wenn es draußen ein bisschen bewölkt ist. Das hat einen unglaublich positiven Effekt auf unsere Chronobiologie, auf unseren Körper, weil Licht ist der wichtigste Taktgeber für fast alle Prozesse im Körper und wir können morgens durch Tageslicht schon wie so eine Eieruhr setzen, auch für unseren Schlaf. Ja, morgens wird die Eieruhr aufgedreht, die läuft dann runter und der Körper weiß am Abend automatisch durch diesen Takt, den wir durch Tageslicht gegeben haben am Morgen, alles klar, jetzt beginnt die Nacht und wir wollen jetzt schlafen und das funktioniert dann auch besser.
Cooler Tipp. Mega, Chris.
Dann würde ich, weil es gerade zu der Zeit jetzt gerade ganz gut passt, die kalte Thermogenese in den Raum werfen, sprich Kälte. Wir sind ja alle sehr, sehr bequem geworden. Wir wollen uns immer kuschelig warm. Wir ziehen uns dick an, wenn wir rausgehen. Wir duschen alle heiß oder viele zumindest. Was ich natürlich irgendwo auch verstehen kann, was aber so ein bisschen gegen unsere Biologie geht, weil der Körper einfach immer wieder, ich habe es eben schon mal kurz genannt, diese hermetischen Stressoren braucht, weiß ich nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber davon profitiert. Bedeutet, konkret meine ich in dem Fall, entweder gerade für die Anfänger oder die, die sonst keine Möglichkeit haben, eine kalte Dusche, idealerweise morgens, oder, und das ist ja mittlerweile auch ein großer Trend und es passt gerade auch einfach sehr gut in die Zeit, Eisbaden. Joe und ich sind große Eisbad-Fans. Er macht es manchmal in der Ostsee, mittlerweile hat er aber auch eine eigene Tonne seit ein paar Tagen daheim stehen. Ich habe eine auf dem Balkon stehen. Und es macht ganz viel in deinem Körper. Aber unabhängig davon, dass es auch sehr, sehr, also ich versuche auch immer tatsächlich das gleich morgens zu machen, statt abends, weil du dich natürlich auch mit Stresshormonen flutest. Die sind so eine halbe Stunde vorm Zu-Bett-Gehen nicht gerade sehr praktisch. Weil unabhängig davon, dass du erstmal eine Zeit danach auch noch bibberst und kalt hast, das dauert ein bisschen, bis der Körper sich wieder aufwärmt. Und es hilft dir dabei tatsächlich auch diesen Motivationsmuskel zu trainieren, unangenehme Aufgaben anzugehen. Gerade wenn du es morgens als erstes machst, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich das auch in anderen Bereichen des Lebens zeigt. Diese Hürde zu gehen morgens und in so ein Eisbad zu steigen oder auch im Winter morgens kalt zu duschen, auch wenn du lieber eine heiße Dusche hättest, hilft dir bei deiner Motivation psychisch, macht aber auch sehr, sehr viel in deinem Körper, auch in Sachen braunem Fett zum Beispiel. Also ganz kurzer Exkurs. Wir haben alle sehr viel weißes Fett in unserem Körper. Als Baby haben wir noch ganz viel braunes Fett. Braunes Fett hält den Körper warm. Und da ein Baby noch wenig Muskeln hat, hat es eher braunes Fett, damit der Körper einfach warm bleibt. Und dieses braune Fett verlieren wir über die Jahre mit dem Alter. Es wird immer dann in weißes Fett quasi umgewandelt. Und braunes Fett beinhaltet viel mehr Mitochondrien. Also mehr Möglichkeit, ATP, also Energie zu erzeugen. Das heißt, wenn du kalt duschst, wird vieles von deinem weißen Fett in braunes Fett umgewandelt und braunes Fett verbrennt auch Energie. Heißt, du nimmst ab dadurch, kein Scherz, bei einer kalten Dusche jetzt eher weniger, beim regelmäßigen Eisbad in Kombination mit Sport schon mehr und es versorgt dich dauerhaft mit mehr Energie, weil mehr braunes Fett gleich mehr Mitochondrien gleich mehr Energie. Das sind jetzt so die wichtigen Punkte, die mir sofort einfallen, aber es gibt noch mehr. Positive Effekte.
Es ist super mächtig. Also Eisbaden ist wirklich super mächtig.
Es ist aber auch nur, für mich gehört es nicht zu den 80% Pareto, sondern eher zu den, also es ist kein Basic. Okay. Es ist kein Basic. Ja,
ja. Aber ist gut. Es kann sehr, sehr gut funktionieren. Das darf ja dein Tipp to go sein, wenn es so ein Herzensding auch ist. Gut. Ihr seid ein Team, kriegt ihr so einen gemeinsamen Tipp hin, auf den ihr euch so einigen könnt. So eine dritte Sache. Jemand kann jetzt schon morgens rausgehen ans Tageslicht, kann ein Eisbad machen morgens. Was wäre noch so eine Möglichkeit to go?
Ich weiß was, wo ich aber nicht weiß, ob Joe, also ich weiß, dass Joe es auch mag und dass er ein großer Fan von ist, aber ich weiß nicht, ob er weiß, was in meinem Kopf rumschwirrt. Sollen wir gleichzeitig ein Wort raushauen und sehen, was sie an.
Okay.
Okay, dann 3, 2, 1.
Achtsamkeit.
Morgenroutine.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Verbinden Morgenroutine. Wir es in eins.
Ich glaube, Morgenroutine ist so ein bisschen übergeordnet, ja was. Ja. Also es sind ja auch mehrere Dinge, die man da integrieren kann, zum Beispiel mit dem Tageslicht, ja, oder generell vielleicht auch Morgen-Yoga umzusetzen. Ja, aber Achtsamkeit zum Beispiel ist jetzt so ein Punkt, da hätte ich gedacht, Chris, ja, Achtsamkeit ist eigentlich so dein Ding. Hast du
eine
Dankbarkeit und Achtsamkeit so kombiniert? Finde ich auch
dann
super.
Nehmen wir das, bin ich dabei, komm, nehmen wir das.
Also ich glaube, das ist auch ein geiler Tipp, den man schnell umsetzen kann, wo man jeden Tag für sich mal so sich, und wenn es nur so diese 30 Sekunden, man wacht auf und man stellt sich die Frage, wofür bin ich jetzt dankbar gerade, ne? Ich glaube, das macht schon so viel mit, kann schon so viel mit uns machen und uns positive Energie auch für einen positiven Start in den Tag zum Beispiel geben. Als Alternative zum Blick aufs Handy und man ist direkt in WhatsApp oder Instagram
fremdgesteuert
direkt, so, ne? Deswegen ist das, finde ich persönlich auch immer eine schöne Sache, die jeder für sich umsetzen kann, die nichts kostet, die womit man morgen direkt oder jetzt direkt starten kann. Ne? Wofür bin ich da?
Achtsamkeit ist auch halt super Möglichkeit, Stress zu senken, weil viele Menschen immer in der Vergangenheit festhängen, dort irgendwas bereuen, was sie falsch gemacht haben, Chancen, die sie nicht ergriffen haben oder sich Sorgen über die Zukunft machen. Beides ist Quatsch, du kannst die Vergangenheit nicht ändern, du kannst nur ändern, wie du über die Vergangenheit denkst, ja, wie du damit umgehst. Und du kannst die Zukunft, du kannst die Weichen stellen, du kannst deine Möglichkeiten ausschöpfen, aber alles, was danach passiert, liegt nicht mehr in deiner Hand. Und wichtig ist jetzt. Ja, das weiß, glaube ich, auch jeder. Vielen Menschen ist das bewusst, dass das Leben nur jetzt passiert und du nur jetzt was tun kannst. Aber ich glaube, viele sind trotzdem nicht im Jetzt, sondern sind beim Spülen mit ihren Gedanken, bei den Sorgen und bei den Problemen. Was ich nachvollziehen kann, was aber ein Stressor ist. Und je häufiger, zumindest für mich, ich versucht habe, in alltäglichen Situationen, wo ich jetzt meinen Kopf nicht unbedingt brauche, bei dem zu sein, was ich gerade mache, das hat mir sehr geholfen, auch zur Ruhe zu kommen. Aber für mich ist es eine Sache, die ich immer wieder massiv forcieren und pushen muss, weil sie sonst weg ist. Es passiert mir manchmal, ist dass schon ich drei verrückt, Tage total Stress habe und mich nicht drum kümmere und dann ist das wie aus meinem Leben und ich muss mir das nochmal reinziehen so und nochmal forcieren, damit ich es wieder reinkriege. Das ist faszinierend.
Ja, haben wir auch in dem Interview eben ganz ausführlich. Wärst du die Überleitung mal bei euch reinzuhüpfen quasi, um mich beim Yoga-Reden zuzuhören quasi, cool.
Ja, ergänzt sich voll, oder? So die Podcasts hier.
Ja. Schöner Abschluss, wir haben so eine tolle Umarmung jetzt hingekriegt. Ja, mega. Nice. Ihr beiden, da war so viel dabei. Ich muss überlegen, wie ich diese Überschrift finde, für das, was wir alles hier produziert haben. Ihr habt einen Haufen hier Instagram, ihr habt auch jetzt so eine Art Online-Kurs, Beratung, ne? Selber den eigenen Podcast, Haufen auch wirklich berufliche, weiterführende Dinge, wo man mit euch zusammenarbeiten kann. Ich würde das alles irgendwie einfach mal reinhauen und dann darf man gerne mit euch vertiefend arbeiten, oder?
Ja,
gerne. Immer einfach melden, auch wenn irgendwie Fragen sind zu den Themen, die wir jetzt vielleicht aufgemacht haben hier, waren ja einige, gerne einfach anschreiben, melden und ja. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, auch von mir.
Super cool. Vielen Dank. Ich verstehe, Biohacking ist auch besser. Cool. Gut, dann enjoy your day, your night, whatever. Listen and move. Deine Madeleine, Joe und Chris.
Ciao, ciao.
Tschüss.